Herzlich willkommen, Herr Merz. Ihr erstes Interview als Kanzlerkandidat. Sie sind einen weiten Weg gegangen und jetzt haben Sie alles. Sie sind Fraktionschef, Parteichef und Kanzlerkandidat. So auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich sind Sie gerade?
Ich würde mal sagen, zwischen 6 und 7. Denn ich weiß, dass das schwerste Jahr noch vor uns liegt.
Okay. Und was denken Sie, wie es Herrn Habeck gerade geht, der auch gerne das hätte, was Sie haben?
Na, wenn ich ihn so beobachte, 4 bis 5 max.
Und der Kanzler?
2 bis 3
und
maximal.
Söder?
9.
9?
Ja.
Wow, überraschend. So viel?
Ja, der Markus Söder ist, wie er selber sagt, fein mit der Entscheidung, ja. Und das strahlt ja auch aus.
Ich bin ja so neugierig, was Sie ihm dafür versprochen haben, aber das werden Sie mir nicht erzählen, ich weiß.
Gar nichts.
Gar nichts?
Nein.
Auch nicht ein bisschen? Angedeutet?
Nein. Das, was wir uns immer versprechen, dass wir erstens anständig miteinander umgehen, zweitens, dass wir die CSU ausreichend berücksichtigen, auch bei der Besetzung einer zukünftigen Bundesregierung. Mhm. Aber die müssen wir erstmal stellen.
Aber das mit der Skala interessiert mich. Wo ist Ihre Frau auf der Skala?
Ich würde auch sagen, auch bei 6 bis 7. Aber meine Frau lässt sich von solchen Dingen auch jetzt nicht täglich beeinflussen. Die hat ihr eigenes Leben beruflich und ist damit sehr glücklich.
Aber sie freut sich für Sie, oder nicht?
Sie weiß aber auch, was es bedeutet.
Okay, ich springe da gleich einmal hin. Ist der Familie klar, was das bedeutet? Also gerade in der heißen Phase des Wahlkampfs, dass alles noch mal auf links gedreht wird?
Das hoffe ich. Und ich habe mit der Familie natürlich darüber gesprochen und ihr auch fest zugesagt, dass sie komplett draußen bleibt. Und da bitte ich auch die Medien drum, das
zu respektieren. Ich wollte gerade sagen, das kommt doch jetzt, oder?
Ja, klar.
Genau. Ich würde gerne tatsächlich versuchen, Sie wissen, dass rund um die Krise, die diese Ampel im Dauermodus hat, sehr oft durch die jetzige Regierung gesagt wird, wir haben nur nicht gut genug erklärt. Meine These ist, ihr habt verdammt gut erklärt, viele wollen das schlicht nicht. Deswegen würde ich gerne Sie fragen, in so verschiedenen Rollen, was man eigentlich ganz tatsächlich davon hätte, wenn Sie der neue Kanzler wären. Also wenn ich so fragen darf, ich als Arbeitnehmerin, was wäre dann besser?
Das allererste, diese Streitereien müssen aufhören. Mhm. Eine Regierung, die ständig streitet, erzeugt im ganzen Land eine schlechte Stimmung. Mhm. Eine Regierung muss auch im Umgang miteinander Vorbild sein. Und ich säße nicht hier, Frau Horn, wenn ich es nicht in den letzten 2,5 Jahren versucht und hinbekommen hätte, in der CDU und in der Bundestagsfraktion von CDU und CSU genau das zu erzeugen, was eine Regierung braucht, nämlich ein gutes Arbeitsklima, Vertrauen zueinander. Mhm. Und dann muss man Entscheidungen treffen und zu denen muss man dann auch gemeinsam stehen.
Unterschreibe ich jedes Wort. Aber gleichwohl, also gehen wir mal davon aus, Sie sind der neue Kanzler und Sie streiten sich nicht, mit wem auch immer Sie koalieren. Ich würde gerne unseren Lesern sagen, was wäre denn dann anders? Deshalb, ich habe jetzt ein bisschen blöd vielleicht nach Arbeitnehmern gefragt, gehen wir einmal in die Wirtschaft. Also was würde sich für Unternehmer oder für die Wirtschaft ändern?
Ich nenne immer 4 Themen. Das eine ist, wir müssen den Arbeitsmarkt wieder in Ordnung bringen. Mhm. Dazu gehört das Arbeitszeitgesetz, das völlig überholt ist. Dazu gehört dieses sogenannte Bürgergeld, das den völlig falschen Anreiz gibt und die Menschen den Eindruck haben, wir haben ein bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. So wird es ja verstanden, auch wenn die Regierung es ständig bestreitet. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen, die etwas leisten in diesem Land, wieder Respekt und Anerkennung bekommen. Mhm. Das heißt auch im Klartext, die Abgabenbelastung darf nicht weiter steigen, die Steuerbelastung darf nicht weiter steigen. Und das setzt voraus, dass wir auf der Ausgabenseite korrigieren. Also einfach wieder ein bisschen bessere Stimmung, auch durch Anerkennung derjenigen, die etwas leisten und den Menschen die Perspektive zu geben und zu sagen, wir kommen aus dieser Krise raus. Davon bin ich auch fest überzeugt, dass das geht. Die Substanz unseres Landes ist nach wie vor dafür da.
Sie sind ja kritisiert worden für diesen Satz mit dem Pascha. Ich würde aber tatsächlich aus dem eigenen Erleben als Mutter sagen, was würde sich für Lehrer ändern? Würde sich für Lehrer etwas ändern, dass die Kinder in der Klasse zum Beispiel vermeintlich dann Deutsch sprechen könnten in ausreichender Menge? Also haben Sie dort sowas?
Das ist ein interessanter Punkt. Und ich denke, wir müssen da auch die Erwartungen richtig einschätzen. Die Bildungspolitik ist Sache der Länder, aber der Zustrom, die Zuwanderung ist Sache des Bundes. Und da muss der Bund jetzt einfach mal ein Stoppsignal setzen und sagen, das geht so nicht weiter. Unsere Schulen sind hoffnungslos überfordert. Und es gibt ja auch.
Sind Sie auch so, oder?
Ja, ich sehe es so, und zwar ganz einfach, weil ich die Zahlen mir anschaue und natürlich auch bei mir zu Hause Schulen besuche, mit Lehrerinnen und Lehrern spreche, die mir. Es stammt übrigens nicht von mir, dieses Wort mit den Pascha.
Ich weiß, deswegen,
das
ich
wollte Sie gerade. Das haben mir zwei Lehrerinnen mal
am Rande einer Veranstaltung.
Ja, mir zwei Lehrerinnen mal am Rande einer Veranstaltung gesagt, die mir genau diesen Satz gesagt haben, mit diesen beiden Paschas, die, mit denen sie dann nicht mehr zurechtkommen. Ich habe das nur zitiert. Stehe aber dazu, weil es eine Beschreibung eines Sachverhaltes ist, den viele Lehrer, Eltern, Schüler, Mitschüler jeden Tag in den Schulen erleben. Und das hat etwas mit dem hohen Anteil der Kinder zu tun, die die Sprache nicht können. Carsten Linnemann, unser Generalsekretär, hat vor Jahr und Tag mal den Vorschlag gemacht, mit 4 Jahren verbindliche Sprachtests zu machen. Auch natürlich bei den Kindern, die in deutschen Familien groß geworden sind, einfach um ihre Sprachfähigkeiten zu testen, ob sie schulfähig und, sind. Und dafür ist er massiv kritisiert worden. Heute ist es politisches Allgemeingut. Wir müssen einfach die Ansprüche jetzt mal formulieren, die wir auch an Menschen stellen, die zugewandert sind.
Noch etwas aus der Lebenswirklichkeit. Was würde sich für Polizisten ändern?
Einfach mal die Anerkennung und den Respekt für ihren verdammt schwierigen Job, den sie machen. Und auch dafür zu sorgen, dass die Zahl der Straftaten gegen Polizeibeamten hinreichend klar beantwortet werden von unserem Staat. Und ich finde diese ständige Kontrollen, dieses Misstrauen, was die Koalition jetzt im Bundespolizeigesetz macht mit sogenannten Kontrollquittungen, das ist doch einfach lächerlich. Diese Beamtinnen und Beamten brauchen unsere volle Rückendeckung, unsere volle Unterstützung. Und wie in jeder gesellschaftlichen Gruppe gibt es auch da Menschen, die Fehler machen, da muss man darüber reden, aber 95-99% machen ihren Job 100%ig und dafür brauchen sie unsere Unterstützung.
Sie ahnen die letzte Frage dazu. Was müssen denn die Kriminellen rechnen in diesem Land, wenn sie Kanzler wären?
Klare Stoppsignale. Und auch wirklich die Strafverfolgung, und sie muss schnell kommen, sie darf nicht jahrelang dauern. Die Verfahren müssen vereinfacht werden, die Gerichte müssen ausgestattet werden. Ist auch wieder zum ganz großen Teil Ländersache, aber da muss man. Wir hatten mal einen Pakt für den Rechtsstaat in Deutschland. Dann haben sich Bund, Länder auf unsere Initiative zusammengesetzt, haben gesagt, was können wir tun, damit dieser Rechtsstaat stärker wird, hat die Koalition abgeschafft. Sowas muss wieder her.
Es gibt so einen Teil in der Politik, den ich persönlich nicht verstehe, und deswegen möchte ich Sie danach fragen. Wir haben ein Grundverständnis, dass sich Gesellschaft verändert. Deswegen wird über alles Mögliche diskutiert, von ob Marihuana rauchen okay sei oder dass es das gleiche oder nicht das gleiche sei, wie Alkohol zu trinken, dass die Sprache sich verändert oder nicht. Aber augenscheinlich sind wir nicht fähig, das beim Strafrecht anzuerkennen, dass sich Gesellschaft verändert hat. Verstehen Sie das?
Ist das wirklich so?
Mein Eindruck zumindest. Wir haben Gesetzgebung, die sich an einem Volk, das in Frieden aufgewachsen ist und lebt, richtet. Und worauf ich hinaus will, ist, mich schockiert sehr, wenn ich sehe, was teilweise in deutschen Gerichtssälen ist, Nicht-Anerkennung und Achtung des Gerichts zum Beispiel. Ja. Oder dass das Gewaltmonopol beim Staat. Also, wenn man heute sagt, vielleicht muss das Alter für
Strafmündigkeit,
vielleicht muss man darüber diskutieren, dann ist das gleich in so einem komischen Bereich. Ich habe wirklich ein Verständnisproblem, warum hier nicht anerkannt wird, dass Gesellschaften sich vielleicht verändern.
Ja, und junge Menschen früher erwachsen sind, als sie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren waren.
Oder auch später, ich habe beide Eindrücke, ehrlich gesagt. Aber gut.
Ist auch wahr. Ja. Aber bleiben wir mal bei der Debatte, die wir führen, zum Beispiel auch über das Wahlrecht. Also ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass wir über das Wahlrecht mit 16 sprechen, in den Ländern ja überwiegend auch schon so haben, Strafmündigkeit aber für die Jugendlichen zwischen 18 und 21 liegt und zwischen 18 und 21 fast regelmäßig nach Jugendstrafrecht und nicht nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt wird. Ich finde, das sollten wir ändern. Das muss der Regelfall sein, dass junge Menschen, die 18 sind, nach erwachsenem Strafrecht verurteilt werden und nicht nachsichtig und nachgiebig nach Jugendstrafrecht.
Ich würde gerne ein bisschen über das Thema Sozialpolitik auch sprechen. Christliche Partei, was haben Rentner zu erwarten?
in jedem Falle eine Verstetigung der Rentenpolitik, eine Verlässlichkeit der Rentenpolitik und auf gar keinen Fall, auch wenn die SPD es wahrheitswidrig anders behauptet, Kürzungen. Es gibt keine, wird keine Rentenkürzung mit uns geben. Aber eine vernünftige, ausbalancierte, gerechte Verteilung zwischen den Jugendlichen, den jungen Menschen, die durch ihre Beiträge das System bezahlen müssen, und den älteren Menschen, die sich darauf verlassen müssen, dass es leistungsfähig bleibt. Diese Balance muss stimmen und die darf nicht jede Wahlperiode wieder aufs Neue geändert werden.
Mein Co-Chefredakteur Robert hat einen wunderschönen Satz gesagt, den ich jedenfalls sehr liebe, und der ist: Wohlstand macht den Rücken gerade. Er meint damit, wenn es dir finanziell gut geht, kannst du auch vernünftig, muss man eigentlich nicht erklären. Ja. Sie haben ja zu Recht gesagt, Sie wollen nicht nur über Migrationspolitik reden in Summe, sondern Wirtschaftspolitik. Welche Ideen hat der Kanzler Merz für Wahrung oder weitere Steigerung des Wohlstands?
Der Wohlstand unseres Landes ist abhängig von der Industrie. Mhm. Und zwar nicht allein von der Großindustrie, auch von der großen, aber vor allen Dingen von der mittleren und kleinen, von Eigentümer geführten Unternehmen, aber auch von großen Kapitalgesellschaften. Und schauen Sie mal auf den Bankensektor. Wir haben es zugelassen, dass die deutsche Bankenlandschaft immer kleiner geworden ist, immer irrelevanter geworden ist. Das darf uns mit der Industrie nicht passieren. Und ich möchte nicht, dass wir heute so, wie wir sagen müssen, wir haben da vor 10 Jahren mal ein paar Fehler gemacht, was unsere Banken betrifft, in 10 Jahren sagen müssen, wir haben da ein paar mehr Fehler gemacht, was unsere Industrie betrifft. Deutschland muss ein Industriestandort bleiben, mit modernster Technik, aber ein Industriestandort. Und nur wenn wir das schaffen, können wir uns über Klima unterhalten, Sozialpolitik unterhalten, Wohlstand unterhalten. Vor der Klammer muss stehen, dieses Land muss ein starker, produzierender Standort für Industrie bleiben. So, und dann können wir uns über alle Details unterhalten, aber die Bedingungen dafür stimmen eben im Augenblick nicht. Wir fallen zurück, auch im internationalen Vergleich. Wir sind eines der schlechtesten Länder in Europa. Spanien ist besser, Frankreich ist besser, die meisten anderen kleineren Länder ohnehin besser als wir. Da stimmt etwas nicht. So, die Wettbewerbsbedingungen für unsere Volkswirtschaft sind einfach kontinuierlich schlechter geworden. Hat nicht erst mit dem Regierungswechsel 2021 begonnen, da bin ich selbstkritisch genug, aber es ist eben seitdem noch schlechter geworden. Wir verlieren jetzt in 3 Jahren 300.000 Arbeitsplätze in der Industrie. Und das ist ein bisschen viel.
Aber wie ändern Sie das?
Ich habe eben das Thema Arbeitsmarkt gesagt. Ich will hinzufügen, das ganze Thema Bürokratie und Komplexitätskosten. Ich spreche darüber auch ganz regelmäßig am nächsten Montag das nächste Mal mit Ursula von der Leyen. Die EU-Kommission muss jetzt etwas tun. Und das meine ich sehr. Nein, wir sind mit diesem Versprechen in die Europawahl gegangen, dass wir jetzt wirklich es ernst machen mit dem Abbau der übermäßigen Regulierung in Europa. Und ich habe Ursula von der Leyen auch gesagt, wenn ihr nicht anfangt in Brüssel, können wir im nächsten Jahr es nur sehr begrenzt in Deutschland fortsetzen. Dann sind uns die Hände gebunden. Sehr viel dieser ganzen bürokratischen Lasten kommt aus Brüssel und das muss jetzt in Brüssel korrigiert werden. Deswegen führt mich meine erste Auslandsreise, die für mich eher eine europäische Inlandsreise ist, am nächsten Montag auch nach Brüssel. Ich bin Montag, Dienstag in Brüssel, um genau mit den Kollegen über diese Themen zu sprechen. So, das dritte Thema ist Energie. Das müssen wir selber lösen. Da haben wir ein paar konkrete Vorschläge gemacht. Nicht herunter subventionieren für einige wenige, sondern runterzusetzen für alle. Netzentgelte runter, das können wir aus diesem sogenannten Klima- und Transformations Fonds bezahlen. Und das vierte ist, wir müssen eine große Steuerreform für die Unternehmen in Deutschland haben. Es geht so nicht weiter. Die Unternehmen haben eine zu hohe Steuerlast und deswegen gehen ja auch viele.
Müssen wir auch wieder mehr arbeiten?
Das ist ein interessanter Punkt. Ich sage in den Versammlungen jetzt immer, was ist eigentlich Arbeit für uns? Ist es für uns, ja, ich stelle diese rhetorische Frage, um auch den Zuhörern und Zuhörern mal das Gefühl zu geben, dass wir über diese Frage diskutieren müssen. Ist das eigentlich eine unangenehme Unterbrechung unserer Freizeit? Oder ist das ein Teil unserer, ich meine das ganz ernst, oder ist das ein Teil unserer Lebenserfüllung? Ja. So, und je nachdem, wie wir die Frage beantworten, sind wir auf dem Weg oder auf dem Weg? Wenn es eine unangenehme Unterbrechung unserer Freizeit bleibt, dann können wir den Weg weitergehen, aber der führt in einen massiven Wohlstandsverlust. Wenn wir sagen, es ist ein Stück unserer Lebenserfüllung, ein Stück unserer Selbstverwirklichung, wir haben sogar vielleicht Freude an unserer Arbeit, ich habe sie, ich vermute sie auch, dann können wir doch mal vorurteilsfrei die Frage stellen, warum leisten wir heute eigentlich mit 45 Millionen Erwerbstätigen nicht mehr Arbeitsstunden als vor 30 Jahren, da hatten wir 7 Millionen Erwerbstätige weniger. Entschuldigung, die geleistete Arbeitszeit pro Kopf der Bevölkerung nimmt kontinuierlich ab in Deutschland. Und über diese Entwicklung müssen wir sprechen. Es ist schön, es ist bequem, aber für unseren Wohlstand ist es nicht ausreichend.
Sind wir nur effektiver geworden vielleicht?
Also die Produktivität in Deutschland hat sich nicht erhöht, sondern im Gegenteil, im internationalen Wettbewerb sind die Abstände größer geworden. Das könnte ich Ihnen jetzt mit Zahlen aus der Automobilindustrie belegen. Wenn Sie nur mal Volkswagen und Toyota vergleichen, zwei der größten Automobilunternehmen der Welt, wie da die Unterschiede sind, da kommen Ihnen Tränen in die Augen.
Aber vielleicht muss Arbeit auch nicht immer Spaß machen. Ich sage das immer meiner Tochter, dann sagt sie, sie hat keine Lust. Und es geht auch ohne Lust, ne,
wenn so ja, Hausaufgaben gut, geht. Aber nochmal, dann müssen wir aber auch akzeptieren, dass wir diesen Wohlstand nicht halten können. Dann müssen wir auch akzeptieren, dass wir das Maß unseres Sozialstaates nicht bewahren können. Wir müssen die Frage stellen, zu welcher Leistung sind wir eigentlich bereit? Mhm. Und wie wird diese Leistung auch belohnt? Und wie wird sie anerkannt?
Verstehen Sie Menschen, die wiederum nicht verstehen, warum sie nach einem Jahr Arbeitslosigkeit, wenn sie dann in diesem Bürgergeld sind, eben nur die gleichen Ansprüche haben, nachdem sie sehr lange eingezahlt haben, wie jemand, der unser Land besucht und hier nicht arbeitet. Ich rede von den Ukraine-Flüchtlingen.
Ja, ich verstehe das. Deswegen haben wir auch in der Bundestagsfraktion über diese Frage schon diskutiert. Wir haben ein Gutachten in Auftrag gegeben, um die Frage zu klären, gibt es nicht zwischen Arbeitslosenversicherung und Bürgergeld? Mhm. Irgendetwas, was wir dazwischen machen können, für Flüchtlinge, etwas Maßgeschneidertes für die Flüchtlinge. Ich verstehe diese Diskussion vollkommen. Das ist etwas, was auch in den Dörfern, in den kleineren Städten, dort, wo die Flüchtlinge sichtbar sind, zu Unmut führt. Und dieser Unmut ist berechtigt.
Wenn Sie Kanzler werden wollen, brauchen Sie wahrscheinlich eine andere Partei. Deswegen würde ich gerne kurz
eine
einmal...
Eine andere Partei?
Einen Koalitionspartner, entschuldigen Sie, das war natürlich total bescheuert formuliert. Kanzlermacher oder Unterstützer, wie auch immer. Ich würde zum Beispiel gerne einmal über die Frau Wagenknecht mit Ihnen sprechen. Sie sollen sie direkt, ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber direkt nach der Wende sollen Sie sie in der Schweiz mal in einem sehr edlen Feinkostgeschäft.
Ich habe es ja selber gesagt, ja.
Und dort, stimmt, dann soll es stimmen. Ja. Sie soll sich aber dann weggedreht haben, also sie begrüßen wollten.
Ihr war das offensichtlich unangenehm, dass ich sie
verstehe
da gesehen habe.
Ausgerechnet in einem Feinkostgeschäft, ja. Herr Kubicki hat sich ja geoutet als großer Fan von Frau Wagenknecht. Sie sei so extrem gescheit. Teilen Sie diese Einschätzung oder sagen Sie, sie ist eher eine gefährliche Persönlichkeit?
Naja, Frau Wagenknecht ist eine hochintelligente Demagogin, auf die viele Menschen in Deutschland reinfallen. Und wir müssen das klarstellen. Sie verspricht Wohlstand ohne Anstrengung. Mhm. Sie verspricht Frieden und Freiheit ohne Verteidigungsfähigkeit. Und da sind große Differenzen zu dem, wie wir es sehen.
Nun hat sie ja die Katze aus dem Sack gelassen und gesagt, Koalition auf Landesebene nur, wenn keine US-Raketen in Deutschland und keine Waffen mehr an die Ukraine und an Israel. Wie soll denn da jetzt aber irgendeine Art von Koalition funktionieren können auf Landesebene?
Gar nicht. Darüber wird in den Landesparlamenten und in den Landesregierungen nicht entschieden.
Naja, die müssen sich ja nur auf eine Art von Regierung
Die Frage einigen. Ist ja, ob sie überhaupt in die Nähe einer solchen Zusammenarbeit oder gar Koalition kommen. Ich bin da nach wie vor skeptisch. Mhm. Aber wenn, dann muss es um Landespolitik gehen. Und wir sind uns auch mit den Landesverbänden der CDU in Thüringen und den Sachsen einig, es gibt Grenzen dessen, was wir bereit sind mitzumachen.
Also dort auch eher eine Brandmauer?
Na, das ist keine Brandmauer, sondern das ist ganz einfach die Unvereinbarkeit der politischen Überzeugungen.
Aber das ist es doch bei der AfD auch.
Ja, bei der AfD ist es etwas anderes. Die AfD ist eine Partei, die nun in übler Weise unsere Demokratie unterspült. Schauen Sie in die Vorgänge in Erfurt in dieser Woche. Das sind Demokratieverächter, die alles tun, um unser Land zu destabilisieren, die Prozesse verachten, sich nicht an die Regeln halten und latent ausländerfeindlich, antisemitisch sind, nationalistisch sind. So, und es ist eine Partei, die auch, ich sag mal, ein Ehrenvorsitzender dieser Partei, der den Nationalsozialismus zum Fliegenschiss der Geschichte erzählt, ist kein Gesprächspartner, geschweige denn ein Koalitionspartner.
Wissen Sie, was ich auch schlimm finde? Die machen unsere Sprache so kaputt. So ein Satz, der eigentlich wahr ist, nämlich unser Land, unsere Regeln, den ich wirklich locker über die Lippen bringe, der ist einfach verdorben durch diese Partei.
Ja, ich finde mich immer so ein bisschen erinnert an das, was Helmut Kohl in früheren Jahren schon mal gesagt hat, was unterscheidet den Nationalisten vom Patrioten. Nicht? Der Patriot liebt das eigene Land, der Nationalist hasst alle anderen. Genau. Ja. Und das ist so das, was ich auch, wir sitzen ja neben diesen Leuten im Bundestag.
Ist auch nicht schön, oder? Nein. Aber kann man sich da immer beherrschen?
Ja, das kann man, weil wir sie einordnen und einschätzen können. Aber wenn Sie die Zwischenrufe hören oder die persönlichen Gespräche untereinander, die Sie da führen, mithören, das ja alles nicht vorne im Protokoll ankommt. Das ist einfach unappetitlich. Es ist teilweise wirklich ekelhaft. Und ich möchte auch mit diesen Leuten nichts zu tun haben.
Verstehe ich gut. Kommen wir zu den Grünen, die sind ja viel harmloser. Ja. Wie wollen Sie diesen, wenn man so will, schwarz-grünen Konflikt beenden? Wenn ich das richtig verstanden habe, sagt der Herr Söder, auf gar keinen Fall mit den Grünen. Allerdings haben Sie natürlich Koalitionen mit den Grünen auf Landesebene, die auch durchaus gut funktionieren. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat Herr Linnemann gesagt, mit diesen Grünen könnte man sich das nicht vorstellen. Jetzt scheint ja alles einmal zu implodieren. Also Habeck-Grüne, könnte das was werden?
Ganz ehrlich, ich mache mir über diese Frage im Augenblick überhaupt keine Gedanken. Wir haben die Bundestagswahl in einem Jahr, wenn die Wahlperiode regulär verläuft. Wir werden einen Wahlkampf für uns machen, für die CDU und für die CDU, für CSU, für die Union. Und wir wollen so stark wie eben möglich werden und wollen uns anschließend die Koalitionspartner, den Koalitionspartner, am besten nur einen, auch aussuchen können. Und dann schauen wir danach, mit wem es die größten Schnittmengen gibt. Und ich sage das aus heutiger Sicht, genauso wie Markus Söder und Carsten Linnemann, so wie die Grünen heute sich in der Bundespolitik aufstellen, kann ich es mir nicht vorstellen. In den Ländern, ich komme selber aus Nordrhein-Westfalen, die Koalition dort läuft vollkommen geräuschlos. In Baden-Württemberg mit umgekehrten Vorzeichen ordentlich. In Schleswig-Holstein sehr ordentlich. In der Bundespolitik haben wir zurzeit ein paar Differenzen, insbesondere in der Wirtschaftspolitik. Diese Wirtschaftspolitik, die Robert Habeck zurzeit macht, wird nicht die Wirtschaftspolitik einer von mir und uns geführten Bundesregierung.
Was ist das Schlimmste an seiner Wirtschaftspolitik aus
Ihrer Sicht? Diese ständige Bevormundung und Gängelung und diese Attitüde, den Leuten zu erklären, welche Autos sie fahren dürfen, welche Heizung sie einbauen müssen. Diese Schikaniererei in den Innenstädten mit dem Straßenverkehr. Die Leute sind es satt, von dieser Partei in dieser Weise obrigkeitsstaatlich behandelt zu werden.
Ich glaube, da muss man gar nichts mehr dazu sagen. Würde ich einmal gern zu den Gelben kommen. mit Herrn Lindner scheinen Sie befreundet zu sein, unterstelle ich zumindest, weil er Sie auch zu seiner Hochzeit eingeladen hat. Ist das Verhältnis in der Zwischenzeit ein bisschen abgekühlt oder ist das stabil?
Nein, befreundet würde ich sagen, sind wir nicht. Wir sind mehr als gut bekannt miteinander, aber wir sind noch nicht die engsten Freunde. Wir verstehen uns gut. Mhm. Ich verstehe ihn allerdings mittlerweile immer weniger. Ich weiß nicht, was er vorhat. Ich stehe mit einem Zweifel.
Ich hatte gehofft, Sie können mir das übersetzen.
Ja, ich sag mal so, in Brandenburg 0,8, in Thüringen 0,9, in Sachsen 1,1%. In Hamburg keine Chance bei der nächsten Bürgerschaftswahl im März nächsten Jahres. Ich weiß nicht, was die Partei vorhat. Das ist organisierter Selbstmord, was sie da im Augenblick betreiben. Aber das müssen Sie die FDP fragen. Ich bedauere das ein bisschen. Ich habe immer, sagen wir mal, die Zusammenarbeit mit der FDP in früheren Jahren geschätzt. Wir haben jetzt den Trauerfall mit Wolfgang Gerhardt. Der war Fraktionsvorsitzender vor über 20 Jahren, als ich auch schon mal Fraktionsvorsitzender war.
Das war den jüngeren Lesern erklärt.
Ja, genau. Wir haben uns persönlich ausgesprochen gut verstanden. Mhm. Wir hatten eine sehr gute Zusammenarbeit im Deutschen Bundestag. Die FDP heute ist eine andere FDP als die wir mal kennengelernt haben. Ich weiß nicht, welchen Weg diese Partei geht. Ich würde es bedauern, wenn sie aus der politischen Landschaft in Deutschland verschwindet, aber sie ist im Augenblick
macht
erneut.
Aber alles dafür, oder?
Sie tut im Augenblick sehr viel dafür, dass das so eintritt, ja.
Wie empfinden Sie diese Flirts in Ihre Richtung, dass man mit Ihnen stimmen würde oder so?
Ja, kann ich nur sagen, auf geht's. Ja, meine, bis zu der Debatte, die wir heute über die Rentenpolitik gehabt haben. Flüchtlingspolitik, sagt der Generalsekretär der FDP 1:1 die Position von uns. Ja, dann kann ich nur sagen, also dann los, macht's doch bitte auch. Ja?
Sie sind ja damals mit dem eigenen Flugzeug nach Sylt geflogen, wofür Sie, wenn ich das auch richtig wiedergebe, sehr gescholten worden sind, weil das ist ja ein sehr sozial neidisches Land leider. Wir sind ja nicht gut im Gönnen. Dann sind Sie aber auch den Eurofighter geflogen danach. Und wenn ich das so fragen darf, Sie haben danach so gestrahlt, als Sie da raus sind, wie ein kleiner Junge. Was ist das am Fliegen, was Sie so anfixt, was Sie so glücklich macht? Ist das Reinhard May mit Über den Wolken? Oder was ist das?
Es gibt ein schönes altes Sprichwort von, jetzt muss ich gerade nachdenken, wer es war, ich gebe es Ihnen gleich wieder.
Ich nehme das auch so,
ja, ohne Quelle. Ohne Quelle. Wenn du das Fliegen einmal erlernt hast, dann wirst du zukünftig auf Erden wandeln und dein Blick wird immer himmelwärts gerichtet sein. Denn da bist du einmal gewesen und da willst du immer wieder hin.
Ist das so angefangen?
Ja.
Okay, life-changing. So,
und
wann fliegen Sie denn
das
eigentlich?
Das ist von Leonardo da Vinci. So, und ich habe das angefangen kurz vor dem Ende meiner letzten Zeit im Bundestag, weil das immer ein alter Kindheits- und Jugendtraum von mir war. Es ist einfach, vielleicht verstehen das die Leserinnen und Leser auch aus ihrem Umfeld, es ist eine Leidenschaft, die mir große Freude macht. Und ich habe die Chance gehabt, mir diesen Traum zu verwirklichen.
Ich finde das doch wunderbar, ehrlich gesagt. Aber wo Sie gerade sagen,
Sie glauben gar nicht, wie viele Journalisten auf der einen Seite darüber schreiben und auf der anderen Seite mir hinter vorgehaltener Hand sagen, können wir irgendwann mal mitfliegen.
Bestimmt.
Ja, klar.
Also wenn ich das selbstkritisch an der Stelle, mich nervt wirklich dieses sozialneidische Extrem in Deutschland. Also auch wenn Sie antreten.
In Amerika würde das Gegenstand meiner Wahlkampagne sein.
Ja, aber vielleicht ändert sich in Deutschland ja auch was.
Vielleicht.
Aber weil Sie gerade gesagt haben, wie früher, was waren Sie eigentlich für ein Kind?
Och, da müssen Sie, glaube ich, eher meine Eltern fragen, als dass ich das selber einschätzen kann. Kein besonders guter Schüler.
Mochten Sie
Durchschnitt.
Schule nicht?
Bitte?
Schule mochten Sie nicht? Oder nur so Medien?
Ja, es ging. Ich würde mal sagen, auch in der Zusammensetzung der Lehrer, die ich gehabt habe, sehr unterschiedlich. Ich habe ja eine Klasse wiederholen müssen, habe dann auch die Schule gewechselt. Bin mit einer glatten 5 in Mathe in diese neue Schule gekommen und hatte dort einen Lehrer, der mich total motiviert hat und wo ich dann plötzlich in Mathe zwischen 1 und 2 stand.
Echt?
Von also es war für mich auch immer eine Frage auch der Motivation durch Lehrer. Also ich habe mich davon immer ein Stück weit auch beeinflussen lassen, wie motivieren mich eigentlich meine Lehrer. So, und das ist dann, ja, ich habe trotzdem Abitur gemacht, konnte studieren, alles gut.
Was für ein Abitur?
Sage ich Ihnen nicht.
Aber meinst du es auch
nein,
so
das wissen
gewesen?
Meine Kinder bis heute nicht und deswegen sage ich es Ihnen auch nicht. Es war nicht gut, aber es war gut genug, dass ich einen Studienplatz wenigstens für Jura bekommen habe. Es war
ja
kein Numerus Clausus Fach. Ja. Ich wollte eigentlich immer Medizin studieren. Das war
echt?
Mein. Ich wollte immer Medizin studieren. Das war
speziell,
mein Traum.
Wollten Sie bestellen?
Chirurgie machen.
Ah.
Ja, das war immer mein Traum. Ich von Kindesbeinen an wollte ich Medizin machen und das wäre mit meinem Abitur nie möglich gewesen. Da hätte ich wahrscheinlich heute noch keinen Studienplatz und
insofern habe ich dann Jura gemacht.
Ich habe es halt damals so gewollt.
War das schmerzhaft, nicht das studieren zu können, was Sie wirklich wollten?
Nein, eigentlich nicht, weil ich komme ja nun aus einer Familie mit vielen Juristen, sind nicht alle, aber viele Juristen. Ich wusste, auf was ich mich einlasse. Und vor allen Dingen das Studium hat mir deswegen Freude gemacht, weil ich damit meine Lebensentscheidung, was ich denn beruflich mache, immer sehr offen halten konnte. Ich bin Richter gewesen, ich bin Anwalt gewesen, ich bin in Unternehmen tätig gewesen, ich bin in der Politik gewesen, ich bin wieder raus gewesen, ich bin wieder zurück in der Politik. Und da ist die juristische Ausbildung eigentlich eine sehr gute Voraussetzung dafür, einfach die Flexibilität zu haben. Ich sage heute jedem, der noch nicht genau weiß, was er eigentlich machen soll, aber irgendwo geisteswissenschaftlich etwas machen will, überleg dir gut, ob du nicht Jura, du musst nicht Anwalt, Staatsanwalt oder Richter werden. Es gibt eine solche Vielzahl von Möglichkeiten, das ist das beste Studium und ich habe es nicht bereut, ganz im Gegenteil.
Es soll ja schwierig sein, habe ich gehört.
Ja.
Sagen Sie, nächste Woche, Tag der Deutschen Einheit. Ich würde gerne kurz ein Wort zum Thema Ostdeutschland. Verstehen Sie, warum sich so viele Menschen in Ostdeutschland immer noch fühlen, so als Bürger zweiter Klasse oder diese Begriffe, sich abgehängt zu fühlen oder Ärger, dass es so diesen Schimpfwort Dunkeldeutschland gibt? Verstehen Sie das? Oder können Sie es nachvollziehen?
Also ja und nein. Ich lese gerade das Buch von Christina Morina, 1000 Aufbrüche. Die hat ja auch im Bundestag jetzt gesprochen vor einigen Tagen mit einer wirklich beachtlichen Rede zum 75. Jahrestag Bundestag. Ich versuche es zu verstehen. Und ich habe mittlerweile verstanden, dass materieller Wohlstand allein nicht die Antwort auf die Frage ist, fühlst du dich wohl in Deutschland, fühlst du dich wohl in Sachsen, fühlst du dich wohl in Thüringen.
Mhm.
Da ist noch etwas anderes, dem ich versuche nachzugehen. Vielleicht auch dieses Gefühl zu spät gekommen zu sein, die Prägung nicht mitbekommen zu haben. Wir sind im Westen groß geworden und ich merke das vielleicht jetzt erst in meinem Alter heute, wie stark doch diese Prägung war, die wir so völlig selbstverständlich erlebt haben, in einer offenen, freiheitlichen Gesellschaft zu sein, in Vereine gehen zu können, wie wir wollen, keine Verpflichtungen haben mit FDJ und nationaler Volksarmee, Meinungsfreiheit zu haben, Amerika zu kennen, zu lieben, zu schätzen, die Erfahrung zu machen. Und jetzt haben wir heute die Debatte um den Krieg in der Ukraine. Ich versuche das zu verstehen, aber ich komme da auch an die Grenzen dessen, was ich verstehe, weil ich diese völlig andere Prägung habe. Und das ist wahrscheinlich ein wesentlicher Faktor.
Ich merke das in Gesprächen mit dem Robert Schneider, ne? Leipzig, ich, Kiel, dass wir voneinander lernen, wie so Blick auf Themen ist. Typische Situation bei uns in der Konferenz bei Bild ist auch, wenn es geht um dieses, ja, das sieht doch aber auch nicht gut aus im Osten, dass dann bestimmt zwei Kollegen sagen, ja, aber guck dir Gelsenkirchen an oder guck dir was auch immer an. Und dass dort eben auch im Westen an so vielen Punkten so eine große Unzufriedenheit ist, Richtung ist nicht mehr mein Land. Also es gibt keinen Bäcker oder es gibt keinen Laden, in dem meine Sprache gesprochen wird oder whatever. Wie soll ich sagen, mir macht das Sorgen, wie viel Unzufriedenheit so mit der Gesamtsituation dort ist.
Und dann sind vielleicht Verlustängste dabei, Überfremdungsängste dabei. Übrigens Überfremdungsängste häufig da, wo der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund, wie wir korrekt sagen,
das sollen wir jetzt auch nicht mehr sagen,
am kleinsten ist. Ja? Also Angst auch vor dem Unbekannten. Ich bin in der Nähe des Ruhrgebiets groß geworden. Das Ruhrgebiet ist eine einzige Erfolgsgeschichte der Migration und der Integration.
Absolut.
Das ist auch wieder Prägung. Wir haben das gelernt und haben nie etwas anderes gesehen. Ich glaube, wir müssen noch sehr viel mehr miteinander reden und auch uns besser zuhören.
Zuhören ist auch ein schönes Stichwort. Wie formuliere ich das? Also ich lerne als alte weiße Frau, dass sich meine Sprache sich verändern soll, dass bestimmte Dinge mehr Toleranz an den Tag legen soll und so weiter. Bin allerdings ein bisschen irritiert, man darf noch zwei Menschengruppen, wie würde meine 14-Jährige sagen, dissen. Das sind im weitesten Sinne meistens Männer, aber vor allen Dingen Menschen, die irgendwie älter als 60 sind. Also alter weißer Mann, Sie kennen das, gibt es das auch für alte weiße Frau. Ich habe mir so Berichterstattung über sie angeschaut, wie viel, so unterschwellige Häme, so entweder so der Mann aus der Provinz oder aus der Vergangenheit und so weiter. Also dass tatsächlich es als Negativum gesehen wird, dass sie erwachsen sind. Ärgert sie das? Oder nehmen Sie es gar nicht wahr?
Doch, ich nehme es wahr, aber es ärgert mich nicht, es wundert mich teilweise.
Schräg, oder?
Ja, weil ich sag mal, ich repräsentiere doch in meinem Alter mit meiner Biografie einen ganz großen Teil der heute lebenden Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Ich bin jetzt ein bisschen älter als der Durchschnitt, aber ich bin ja kein Außerirdischer und ich lebe in diesem Land. Ich verstehe es offen gestanden nicht, aber es ist dann teilweise wirklich Vogue. Und da habe ich meine Probleme mit. Das ist ausgrenzend, das ist intolerant. Das ist
nicht verrückt, also das darf man, da darf man ausgrenzen.
Ja, natürlich.
Du bist alt, mit dir rede ich nicht.
Also ich halte es mit Karl Popper, keine Toleranz gegenüber den Intoleranten. Ja,
ja gut, aber es ist schon schräg, oder? Ich bin immer wieder überrascht, dass man das darf.
Und die Reaktion darauf ist Wahlverhalten, wie wir es vor allem im Osten jetzt mit AfD und BSW sehen. Die Leute dort, ich versuche sie zu verstehen, wenn es jetzt nicht unappetitlich Rechtsradikale sind, das ist der kleinere Teil, die Leute dort haben die Nase voll von dieser Art und Weise der Verengung und der Bevormundung. Und das kann ich gut verstehen.
Ich würde gerne noch einmal auf Ihre Frau kommen. Es heißt, dass Ihre Frau Ihre beste Beraterin oder engste Beraterin ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ist so, Sie schütteln so...
Ja, also das, ich glaube, das wird meine Frau nicht so sehen und das sehe ich auch nicht so. Wir sprechen hin und wieder über die Themen, die mich betreffen, aber wir tun es viel, viel weniger, als der öffentliche Eindruck entsteht. Aber ich sag mal so, wenn man, Naja, gut, aber ich sag mal so, wir haben ja nun auch noch ein paar andere Interessen und wir haben eine große Familie und wir verbringen auch Zeit mit anderen Themen, mit Freunden. Wir haben einen Freundeskreis, der mit Politik nichts zu tun hat.
Woher kommen die so her?
Also, das sind zum Teil alte Schulfreunde, das sind zum Teil Freunde aus dem Studium. Das sind aber auch Freunde, die wir seit langer Zeit da, wo wir leben, gewonnen haben über die 30 Jahre, die wir jetzt in derselben Stadt leben. Mhm. Und da ist außer mir kein einziger dabei, der in der Politik ist.
Sind Handwerker dabei?
Ja, querbeet.
Toll.
Ja. Und mit denen reden wir nicht über Politik, sondern mit denen machen wir Fahrradtouren und freuen uns, dass wir sie sehen und so, das sind aber
manchmal hilft doch der Blick zu Hause, wenn man aus dem ganzen Karussell raus ist.
Ja, klar.
Einmal den.
Ja, klar. Ja, gut, ich sag mal, meine Frau ist auch nicht unkritisch mir gegenüber. Ja. Aber nochmal, wir reden nicht. Die begrenzte Zeit, die wir miteinander haben, die verbringen wir nicht mit politischen Diskussionen. Die habe ich hier genug.
Also da findet nicht das statt, was in normalen Ehen stattfindet. Wie war dein Tag, Schatz?
Doch, aber das machen wir jeden Abend. Ich versuche spätestens so gegen 11 Uhr hier in Berlin auch in meiner Wohnung zu sein. Ja. Und dann telefonieren wir noch, manchmal nur 10 Minuten, manchmal eine halbe Stunde. Wie war dein Tag?
Und wenn Sie können dann noch reden, das ist schon mal gut. Ich finde das schwierig nach so einem langen Tag.
Nö, immer. Also es gibt, also wir haben in den jetzt 43 Jahren, in denen wir verheiratet sind, ich würde mal sagen, da sind keine 20 Tage dabei, wo wir nicht telefoniert haben.
Wow.
Ja, einfach gut, ist auch normal. Also ich empfinde das jedenfalls normal. Ich will wissen, wie es meiner Frau geht am Ende eines langen Tages und meine Frau will wissen, wie es mir geht. Und deswegen telefonieren wir auch jeden Abend miteinander.
Wenn Sie sich mal in die Wolle kriegen, worüber?
Worüber müsste ich jetzt lange nachdenken? Also so richtig eigentlich nicht. Manchmal ist meine Frau unzufrieden mit meiner Ungeduld. Und wenn ich vielleicht ein bisschen zu harsch in meinem Urteil bin, aber das ist jetzt, da korrigiert mich meine Frau, aber da kriegen wir uns nicht in die Wolle.
Gar nicht? Nee. So lange verheiratet sein, ohne sich in die Wolle. Jetzt flunkern
naja,
Sie, glaube ich.
Aber, nee, wissen Sie, warum wissen Sie, ist auch so, also wahrscheinlich wäre es schwieriger, wenn wir uns jeden Tag sehen würden. Dann wäre es wahrscheinlich, dann wär unser Leben aber auch anders. Das war bis auf die ersten Jahre, wo wir beide in der Referendarzeit waren und ich dann Richter war. Danach war es nie wieder so. Und ich habe zum Beispiel auch in den letzten 30 Jahren immer noch entweder in Brüssel oder dann in Bonn und jetzt in Berlin eine eigene Wohnung gehabt, die meine Frau mitbenutzt hat, wenn sie mal zu Besuch war. Aber es ist ja nicht so, als ob wir uns jetzt jeden Tag 12 oder 16 Stunden sehen.
Deswegen kriegen Paare sich immer im Urlaub in die Plönnen, weil man da den ganzen Tag beieinander ist. Aber ich will gar nicht so in Sie dringen, verzeihen Sie. Wertebasierte Realpolitik, haben Sie gerade gesagt, sei Ihr Ziel, wenn ich das richtig wiedergebe. Und das hat mich ein bisschen an Frau Baerbock erinnert.
Und auch nicht.
Eben, was einziger und was nicht.
Oder? Also das ist eine Formulierung, die ich aus dem jüngsten Buch von Andreas Rödder übernommen habe, als ich das Buch hier in Berlin vor einigen Tagen vorgestellt habe. Rödder hat ein wirklich lesenswertes Buch geschrieben mit dem Titel Der verlorene Frieden.
Genau.
Der Titel verkürzt die Zeit, die sich dieses Buch vorgenommen hat, auf 30 Jahre, aber in Wahrheit fängt er viel früher an und zeigt mal auf, was wir eigentlich für Außenpolitik machen können. Und die reine, sag mal, werteorientierte Außenpolitik, wie Frau Baerbock sie, wie ich finde, weitgehend erfolglos versucht, auf der Welt zu vertreten, auch damit keine Autorität gewinnt. Dem stellt Rödder entgegen eine wertebasierte Realpolitik. Mhm. Und das Wort ist Realpolitik. Und die ganze Realpolitik muss einen Wertehintergrund haben. Und ich glaube, das ist die richtige Reihenfolge. Wir müssen akzeptieren, was auf der Welt passiert. Mhm. Wir müssen damit umgehen. Aber wir dürfen unsere eigenen Ideale und unsere eigenen Werte nicht verraten. Und das ist der Begriff, den Rödder dafür verwendet. Und den fand ich eigentlich nachahmenswert, das ist ein Begriff, der mir gefallen hat.
Könnte auch ein bisschen interpretiert werden als Werte gelten, bis sie auf Realität treffen.
Ja, und ich sag mal, auf die Realitäten treffen wir ja auch. Ja, so, wie gehen wir jetzt mit Amerika um vor diesen Wahlen? Wie gehen wir mit China um? Wie gehen wir mit den afrikanischen Staaten um? Wie gehen wir mit Ländern, die tief in Korruption verstrickt sind, um? Wie gehen wir mit Ländern in der islamischen Welt um? Das sind ja Fragen, die wir uns stellen müssen, und wir müssen eines akzeptieren. Nicht alle auf der Welt wollen unsere Demokratie und wollen unsere Marktwirtschaft. Und ich finde, wir sollten akzeptieren, und das war vielleicht der Fehler in den 90er Jahren und den ersten 2000er Jahren, auch nach 9/11, zu glauben, wir könnten Demokratie exportieren. Mhm. Nein, das können wir nicht.
Aber was bedeutet dieser Begriff für die Ukraine aktuell? Also wenn Sie Kanzler wären, bliebe es dabei, also jetzt mal vorausgesetzt, dass die Ukraine dann überhaupt noch existent wäre, aber sind Sie bei der Linie, wie sie Herr Scholz fährt, oder würden Sie sagen, wir unterstützen wirklich stringenter und nachhaltiger?
Wir haben heute den 27. September 2024 und können die Zeit leider nicht zurückdrehen. Ja. Ich bin der Meinung gewesen, und das hat der Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung 3 Tage nach Kriegsausbruch ja so zum Ausdruck gebracht, dass wir der Ukraine jetzt wirklich helfen, um diesen Krieg, er hat es nicht gesagt, zu gewinnen, aber nicht zu verlieren. So. Mhm. Und wenn wir heute mal nach 2,5 Jahren die Bilanz anschauen, dann ist diese Bilanz ziemlich furchtbar und sehr ernüchternd. Mhm. Ich habe das neulich im Bundestag gesagt, wir haben mittlerweile geschätzt 10.000 Tote unter der Zivilbevölkerung, darunter geschätzt 1.000 Kinder. Brutalste Kriegsverbrechen jeden Tag, eigentlich schlimmer als am Anfang. Mhm. Wir gewöhnen uns offensichtlich mittlerweile daran. Ich will mich nicht daran gewöhnen. Und ich sage heute aus der Rückschau, wir haben zu spät gehandelt und wir haben zu wenig getan. Mhm. Bei aller Unvergleichbarkeit, der Kosovo-Krieg hat 71 Tage gedauert. Mhm. Massiver Militäreinsatz, damals auch der NATO. Man kann darüber streiten, ob mit Mandat, ohne Mandat. Aber er war beendet nach 71 Tagen. Dieser Krieg dauert jetzt 2,5 Jahre in einem der größten Länder Europas. Und das, finde ich, ist eine bedrückende Feststellung, die mich persönlich auch sehr beschwert. Alleine, wenn ich die täglichen Bilder aus der Ukraine sehe, ich finde es einfach furchtbar, wie dort auch die Zivilbevölkerung betroffen ist.
Soll die Ukraine den Krieg gewinnen?
Was heißt gewinnen? Also die Ukraine kann niemals Russland besiegen. Mhm. Das war auch nie der Anspruch. Aber gewinnen heißt für mich, und deswegen haben wir das auch so formuliert, sie muss wieder die Hoheit über ihr eigenes Territorium zurückgewinnen. Und Russland muss aufhören, dieses Land anzugreifen. Mhm. Und da bin ich bei vielen Historikern, die das so formulieren, wie ich es auch formuliere. Wir müssen alles tun, damit Russland die Fortsetzung des Krieges mit militärischer Gewalt als aussichtslos ansieht. Und davon sind wir ziemlich weit entfernt.
Das heißt, Sie würden hier anders agieren?
Ich hätte von Anfang an anders agiert, allerdings nie allein, immer zusammen mit den Europäern. Mhm. Ich hätte mich sehr viel mehr auf europäische Mitstreiter konzentriert, als immer nur nach Washington zu gucken. Mhm. Die Europäer müssen wissen, dass dies ein Problem vor ihrer Haustür ist und ihre Freiheit bedroht ist. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, und ich würde es im Wiederholungsfalle genauso machen, dass ein deutscher Bundeskanzler sich sehr viel stärker abstimmt mit den europäischen Nachbarn innerhalb der Europäischen Union, aber zum Beispiel auch mit Großbritannien. Da wäre mehr möglich gewesen.
Trotzdem mal kurz der Switch nach Amerika. Scholz und Biden waren ja so Buddies. Wie darf ich mir Sie und Kamala Harris vorstellen? Funktioniert das?
Ich habe sie nur einmal ganz flüchtig gesehen. Ich kann das nicht beurteilen. Ich kenne viele aus ihrem Umfeld, aus ihrem Freundeskreis, die mir das sagen. Mit der wirst du problemlos klarkommen. Mhm. Und ich sage mal so, ich bin in meinem Leben sehr viel in Amerika gewesen. Ich habe für 2 große amerikanische Firmen gearbeitet. Mir ist der Kulturkreis nicht unbekannt. Mhm. Ich habe leider nie mal selber längere Zeit in Amerika gelebt. Das hätte ich immer gerne gemacht, aber das hat sich nie ergeben. Aber ich sag mal so, ich komme mit dieser Mentalität nicht nur klar, ich mag sie. Und denke schon.
Und mit Trump? Sie haben mal gesagt, Sie kämen mit ihm klar, dafür sind Sie auch gescholten worden.
Ja gut, man wird ja in Deutschland mittlerweile für fast alles gescholten, was man da sagt. Wenn Trump der nächste amerikanische Präsident werden sollte, muss der nächste deutsche Bundeskanzler mit ihm klarkommen, egal wie er heißt.
Gut. Ich weiß, ich jag sie hier einmal durch, aber tatsächlich interessiert mich auch noch mal, was wertebasierte Realpolitik für Israel eigentlich bedeutet an der Stelle jetzt. Also Was ich sehr ja, wirklich auch traurig fand, war am Anfang, direkt nach dem 7. Oktober, waren sich alle einig. Es war klar, inzwischen ist die Kritik an Israel ja deutlich größer eigentlich als ja. an den, wenn ich das so sagen darf, Tätern. Jetzt insbesondere auch durch die Angriffe auf die Hisbollah. Wie stellen Sie sich da auf?
Es ist ein schöner Zufall, aber ich hatte gestern über eine Stunde Benny Gantz zu Besuch. Ah. Und wir haben uns in Tel Aviv kennengelernt vor einem halben Jahr und er ist jetzt bei mir gewesen. Wir haben ein ausgesprochen gutes, sehr offenes Gespräch gehabt über die Lage in Israel. Ich teile seine kritische Einstellung auch gegenüber der israelischen Regierung. Ich habe Netanyahu in den letzten 15 Monaten zweimal getroffen in Tel Aviv. Ich habe ihm das auch hinter verschlossenen Türen gesagt, dass er aufpassen muss, die Unterstützung seiner wichtigsten Freunde nicht zu verlieren. Und Kritik an der israelischen Regierung in Deutschland ist erlaubt und ist kein Antisemitismus. Nur, es muss vor der Klammer eines stehen. Israel muss immer ein Land sein, für das wir auch aus Deutschland heraus eine besondere Verantwortung haben. Und wir müssen diesem Land immer bereit sein, auch zu helfen. Was nicht heißt, dass wir alles kritiklos hinnehmen, was die Regierung tut. Aber die Bedrohung Israels, schauen Sie, wenn Sie die Berichterstattung allein in unseren Medien nehmen, jetzt über die Raketenangriffe der israelischen Armee auf den Libanon oder auf die Hisbollah dort. Die Intensität der Berichterstattung steht in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Intensität der Berichterstattung über die Jahre, in denen der Norden Israels von der Hisbollah bombardiert und attackiert worden ist. Da gibt's das Wording und auch der Grad der Aufmerksamkeit, das ist nicht in Ordnung. Und deswegen sollten wir hier in Deutschland an keiner Stelle Zweifel daran entstehen lassen, wo wir stehen. Und es ist für mich unerträglich, was hier Palästinensergruppen, linke Gruppen und so weiter tun. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel gerade aus dieser Woche. Da ist in der Nacht von Sonntag auf Montag das Privathaus von Joe Cialo, dem riesigen Kultursenator aus Berlin, offensichtlich von linken Gruppen und Palästinensergruppen angegriffen worden. Stellen Sie sich mal einen kurzen Augenblick vor, das wären Rechtsradikale gewesen, die das gemacht hätten. Was hier in Deutschland und Berlin speziell die Kulturszene sich zu Wort gemeldet hätte gegen diese Art und Weise des Radikalismus. Hier schweigen große Teile der Kulturszene und das bedrückt mich.
Es schweigen auch Frauenverbände, wenn Jüdinnen vergewaltigt werden. Aber auch wenn Kritik an Israel nicht dasselbe ist wie Judenfeindlichkeit, durch den aktuellen Konflikt oder die aktuellen Konflikte ist auch dieser Judenhass tatsächlich in Deutschland ja explodiert. Ich glaube, das darf man sagen. Haben Sie eine Idee, wie wir das in den Griff bekommen?
Also, dass man hier in Berlin nicht mit einer Kippa gehen kann. Er ist in unserer Wahrnehmung explodiert, aber wir haben offensichtlich nicht wahrgenommen, dass er latent schon seit langer Zeit in diesem Umfang vorhanden ist.
Sie glauben, wir haben es noch nicht gesehen?
Ich glaube, wir haben weggeschaut, wir haben es nicht gesehen. Wir müssen denen, die das hier praktizieren, ein ganz klares Signal geben, dass wir sie nicht akzeptieren, dass wir auch hier from the river to the sea diese Sprüche, diese Redensarten, die die Existenz Israels in Frage stellen, nicht akzeptieren. Das sind ganz überwiegend, nicht alles, aber es sind überwiegend Straftaten, keine freien Meinungsäußerungen, sondern das ist der Aufruf zur Vernichtung Israels. Und da muss Deutschland klar sein. Und
also eine deutsche Bundesregierung
allemal. Und da bin ich sehr dankbar, dass es zwischen uns und der Bundesregierung an dieser Stelle, an keiner Stelle irgendeine Differenz gibt.
Die sagen immer, das akzeptieren wir nicht, aber diese Demonstrationen mit diesem Wording finden statt und es passiert nichts.
Ja, also nichts ist nicht ganz richtig. Es sind diese Camps in den Universitäten geräumt worden. Das hat für mich nach meinem Geschmack ein bisschen zu lange gedauert. Eine der Universitätspräsidentinnen, die dafür verantwortlich ist, ist immer noch im Amt. Also ja, unsere Gesellschaft muss sich wehren.
Die Ricarda Lang ist nach ihrer Hochzeit in ein Taxi gestiegen, wo der Taxifahrer, Sie kennen das Foto sicher, diesen Palli-Turban hatte. Wären Sie da auch eingestiegen?
Als Mann wahrscheinlich ja, als Frau wahrscheinlich nicht.
Warum dieser Unterschied?
Naja, weil ich als Mann vielleicht ein anderes Selbstbewusstsein habe, aber auch vielleicht einen anderen Respekt in Anspruch nehmen kann. Ja. Die Art und Weise, wie Frauen dann hier auch von Taxifahrern da teilweise behandelt werden, ist inakzeptabel.
Aber es ist doch eigentlich keine Frage des Geschlechts, ob ich zu jemandem steige, der vermeintlich die Vernichtung Israels in Ordnung findet.
Naja gut, aber sie hat ihre Erfahrung damit gemacht. Ich wäre da wahrscheinlich als Mann, wäre ich in dieser Form vielleicht auch nicht behandelt worden. Ich weiß, ich war nicht dabei, ich kann es nicht beurteilen.
Ich würde gerne noch abschließend etwas zu diesem Sozial. Ja, Sie haben es fast geschafft.
Passt gut.
Zu dem, ich habe es eben Sozialneid genannt, vielleicht gibt es einen freundlicheren Begriff dazu. Aber tatsächlich denke ich, wenn unser Land sich ändern soll in ein Plus, also in eine positive Stimmung, dann sollten wir auch lernen, beruflichen Erfolg, wirtschaftlichen Erfolg positiv zu bewerten und nicht negativ. Und rund um Ihren beruflichen Erfolg hat es ja auch, verzeihen Sie das Wort, ein bisschen Rumgeeier gegeben, wie viel Sie nun verdienen oder nicht verdienen. Ich erinnere, dass Sie damals bei Bild am Sonntag dann auch...
Bei der Bild-Zeitung.
Ja, genau. Dann auch, ja. So es wäre so ungefähr und Sie seien, was war das, guter Mittelstand oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr genau, wie Sie es gesagt haben. Aber Sie haben auch nicht klar gesagt, ich bin wirtschaftlich erfolgreich, mir geht's gut. Das haben Sie auch nicht gesagt.
Dann hole ich es jetzt nach.
Ja, ganz ehrlich, ich würde mich freuen, weil tatsächlich... Ich komme mit einer Ich-Botschaft. Mich nervt das wirklich persönlich, dass man in diesem Land nicht einfach sagen kann, ich habe mir das selbst erarbeitet, ich freue mich darüber, ich fahre das gerne.
Das habe ich ein paar Mal gesagt. Das habe ich ein paar Mal gesagt, wiederhole es auch gerne nochmal.
Ja, tun Sie das hier doch bitte.
Ich freue mich darüber, es ist nicht vom Himmel gefallen, ich habe dafür gearbeitet.
Ja, eben, oder?
Ich habe auch vielleicht mehr gearbeitet als 8 Stunden am Tag. Mhm. Ich habe es gerne gemacht und ich habe auch Glück gehabt. So, und ich sage jetzt mal aus dieser Position heraus, das motiviert mich jetzt auch heute noch mal ein politisches Amt auszufüllen und ein weiteres anzustreben, zu sagen, ich möchte diese Botschaft gerne auch dem Land geben. Es muss ein Land sein, und das habe ich in Amerika immer sehr geschätzt, ein Land sein, das Erfolg nicht diskreditiert, sondern sagt, dann nehmen wir mal uns ein Beispiel und ich möchte ein bisschen unsere Mentalität ändern.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir Deutschen, wir sind ja nicht zur emotionalen Mittellage in der Lage. Entweder sind wir himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, dazwischen gibt es selten was. Also wirtschaftlicher Erfolg gehört dazu. Den darf man auch, muss nicht protzen, kann man auch zeigen, darf man selbstbewusst sagen. Und dann kann man auch andere ermutigen und ermuntern und sagen, macht's nach.
Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort.
Ja. Wenn Sie wollen, gerne.
Ja, tatsächlich. Vielen Dank dafür. Und wenn Sie auch das tatsächlich gedreht kriegen, finde ich das wunderbar. Wir können nämlich ein bisschen gute Laune gebrauchen.
Stimmt, ich habe sie. Ich bin auch zuversichtlich. Ja? Ich sage mal so, auch wenn man mir das manchmal nicht so ansieht, ich würde das heute nicht machen, wenn ich nicht das Gefühl...
Sie verzichten doch jetzt auch auf viel Geld, fällt mir gerade auf.
Ich meine, klar.
Man muss sich das auch leisten können, was Sie gerade tun, oder?
Ja gut, also ich sag mal so, aber ich könnte natürlich jetzt auch...
Sie sind nicht wegen des Geldes in der Politik, das darf man sagen, oder?
Dann wäre ich nie wieder zurückgekehrt. es ist ein bisschen Neigung, Leidenschaft. Ich mache es gerne. Ich bin immer gerne in der Politik gewesen. Ich habe immer gesagt, ich möchte davon beruflich nicht abhängig sein. Mhm. Ich möchte mich nie nach politischen Ämtern ausrichten, nur weil ich davon meine Familie ernähren muss. Da war ich immer genug auf Abstand. Aber ich sage heute, ich bin nach 12 Jahren zurückgekommen. Ich habe die Chance, jetzt dieses Land zu führen. Und ich möchte es tun, weil ich der festen Überzeugung bin, das Land kann mehr. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, wir können auch wieder gute Stimmung. Mhm. Und ich bin sogar der Überzeugung, wir können eines Tages auch wieder sagen, dieses Land funktioniert und wir sind stolz auf unser Land. Und das möchte ich erreichen.
Viel Glück.
Danke.
Hand drauf.
Danke.
Gut. Vielen Dank.